Es sprudelt wie eine Heilquelle. Endlich wieder Zinsen. Über Jahre hinweg waren sie fort. So mancher sprach sogar von gänzlich abgeschafften Zinsen. Nun haben Finanzprodukte eine Renaissance, die wir inzwischen ganz vergessen hatten. Sparbücher, Festgeld, Guthabenzinsen. Der deutsche Sparer kann sich kaum retten. Geht das noch weiter so? Ist das Glück von Dauer? Und gibt es da eigentlich auch Schattenseiten? Darüber sprechen wir heute mit unserem FAZ-Zinsexperten Christian Siedenbiedel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 30. Mai.
Dennis, hast du eigentlich ein Sparbuch?
Also ich könnte jetzt einen hier auf total cool machen und sagen, Sparbuch, nie was davon gehört, neumodisch, aber ich weiß schon noch, wovon du sprichst. Ich hatte das natürlich auch mal, muss aber zugeben, dass ich das irgendwann, als ich meine Tätigkeit als Finanzredakteur aufgenommen habe, tatsächlich aufgelöst habe, weil sich das für mich tatsächlich damals auch schon nicht so richtig gelohnt hat. Und das war eins, was mir, glaube ich, die Oma geschenkt hatte und ja.
Das ist ja so ein Klassiker, ja. Ne? Das Sparbuch von der Oma oder von der Patentante. Ja, es geht mir auch so. Ich habe sogar noch mehrere, eben von Omas und Patentanten. Und ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo die eigentlich stecken. Also die waren ja richtig haptisch noch, wie einst die Zeitung, oder?
Genau, ja. Also es war ein schönes Gefühl durchaus. Und dann, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es da immer wieder die nächste Zeile so voll gedruckt wurde. Man konnte ja da irgendwo hingehen, in der Sparkasse oder in der Bankfiliale. Und das war irgendwie ein schönes Gefühl, aber ja, ich hatte da gesehen, dass da zuletzt da nicht mehr so viel bei rumkam.
Ah, du hast es schon vorher
aufgelöst.
Richtig Bestimmung, Dennis, oder? Dass du mal bei der FAS dabei, also, ne? Also,
das weiß man nicht.
Musstest. Nee, aber ich fand auch, es war irgendwie echt das Größte. Wenn man so Ende des Jahres mit seinem super Sparbuch zur Sparkasse ging, war bei mir die Sparkasse, und dann kam das in diesen Tintenstrahldrucker und dann machte das immer so tracht, tracht, und dann wurden die Zinsen nachgetragen. Es war großartig. Es war geradezu ein Fest. Ich bekenne das jetzt mal, in den 80er und in den 90er Jahren. Also es ist tatsächlich schon ein bisschen her.
Ja, und dann muss man natürlich sagen, dass das letzte Jahrzehnt, da hat das ja eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben und wahrscheinlich auch keinen Spaß gemacht, selbst wenn die Bank das noch angenommen hat.
Nee, Jubelstimmung war da wirklich überhaupt nicht mehr. Ich war auch ehrlich gesagt in den vergangenen Jahren dann gar nicht mehr bei der Bank. Wenn ich diese Dinger jetzt dann irgendwann mal wieder gefunden habe, dann gehe ich mal hin und dann gucke ich mal erstens, ob es noch einen Tintenstrahldrucker gibt überhaupt. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt, ob da überhaupt noch was draufkommt. Aber jetzt könnte es ja vielleicht wieder ein bisschen was werden mit den Zinsen. Muss man ja mal schauen. Auf alle Fälle hätten wir damals schon einen Podcast gehabt, vor 15 Jahren, wir hätten ja ohnehin zum Aktienkauf geraten. Ne? Das wäre auf alle Fälle eine gute Idee gewesen.
Ja, genau. Jetzt gibt es natürlich wieder ein bisschen Zinsen. Also 3% sind durchaus möglich. Dann ist man natürlich auf längere Sicht mit Aktien trotzdem noch besser dran. Allerdings, man mindert natürlich so ein bisschen die Verluste, die sich sonst einstellen, die realen Verluste. Und man muss ja dann schon sagen, ach, für den einen oder anderen ist das durchaus eine Alternative, würde ich sagen.
Dennis, dass wir jetzt schon so 2 bis 3 Minuten reden und du hast das Wort ETF noch gar nicht benutzt, das wundert mich fast so ein bisschen, aber nochmal kurzer Werbeblock.
Das ist auch nicht verpflichtend. Steht nicht in meinem Arbeitsvertrag, bin völlig unabhängig. Nein, heute mal nicht.
Heute mal nur Sparbuch, kein ETF. Ja, aber was es jetzt überhaupt gibt, wo die Zinsen stehen und wo die Guthabenzinsen herkommen, aber was vielleicht eben auch die Schattenseiten sind dieser vielen Zinserhöhungen, darüber rede ich jetzt mal mit unserem Zinsexperten der FAZ, Christian Siedenbiedel. Christian, schön, dass du heute mal wieder bei uns im Podcast bist.
Hallo Inken.
Christian, du warst ja in der vergangenen Woche in großer Mission unterwegs. Unser EZB-Watcher bei der EZB selber, Feierstunde, 25 Jahre. Bevor wir gleich auf das Thema Zinsen kommen, erzähl doch mal, wie war's?
Ja, das war schon ein großer Auftrieb bei der EZB. So viele Leute hat man da lange nicht mehr gesehen. Die EZB hat einen blauen Teppich ausgerollt und es gab viele internationale Gäste und auch Bundeskanzler Olaf Scholz war da. Natürlich war die ganze Sache ein bisschen schwierig, dass man jetzt einen Geburtstag so groß feiert, wenn gerade die Inflation bei 7% steht, was für die Notenbank ja nicht so toll ist. Da muss man immer ein bisschen das Problem lösen, wie gratuliert man der Notenbank und gleichzeitig kritisiert sie. Also wie schafft man es, die Kunst des kritischen Gratulierens? Bundeskanzler Olaf Scholz zum Beispiel hat das dann gemacht, indem er auf die hohen Verdienste der EZB in der Vergangenheit hingewiesen hat und welche wichtige Aufgabe der Euro hat, wie er auch zum Frieden in Europa beigetragen hat, aber zugleich gesagt hat, mit der hohen Inflation, das geht natürlich auf Dauer nicht und man muss alles machen, um da wieder wegzukommen, weil das gerade die ärmeren Leute natürlich besonders trifft, dass die Preise so steigen.
Und das ist ja interessant, ne, dass dann gerade auch bei so einer Feierstunde, das so, das hattest du ja auch erzählt, als du zurückkamst, also dass man das so gemerkt hat, ne, so dass so richtig die richtige Jubelstimmung gar nicht so aufkommen wollte, wie sehr das dann doch auch in so einer Institution und den Leuten, die damit zu tun haben, ja, so in den Kleidern hängt, dieses Thema. Ne? Ich meine, das merken wir ja auch. Du schreibst so oft über dieses Thema Inflation. Es geht halt alle so an. Und was man sicher vermeiden wollte, war eben so sozusagen tatsächlich eine abgehobene Feierstimmung, während die Leute fast das Doppelte für einen Pfund Butter zahlen müssen. Ne?
Ja, das gab es in der EZB ja eigentlich noch nie. Seit die gegründet war, war die Inflation ja eigentlich relativ niedrig gewesen. Unter dem früheren Präsidenten Mario Draghi war sie niedriger im Durchschnitt als zu D-Mark-Zeiten. Aber jetzt in letzter Zeit hat sich das ja doch sehr verändert. Und diese 7% Inflation oder im vorigen Jahr zeitweise 10% Inflation, das sprengt schon alles.
War Mario Draghi eigentlich auch da?
Ja, war auch da. Und auch Jean-Claude Trichet, der andere frühere EZB-Präsident, haben auch mitgebracht.
Bei Mario Draghi ist ja spannend, das haben wir in der Zeitung ja auch oft berichtet, dieser Whatever It Takes Moment, ne, zu Zeiten der Finanzkrise, als er gesagt hat, wir werden alles machen, um den Euro beieinander zu halten und um das Finanzsystem nicht zum Sprengen kommen zu lassen. Jetzt hat man ja manchmal auch so fast so ein bisschen so ein Whatever It Takes Moment, oder? Also das, was die EZB gerade so macht, dieses Austarieren von Inflation bekämpfen, gleichzeitig aber auch gucken, dass die Wirtschaft nicht in eine Rezession fällt. Also dieses Whatever It Takes schwebt echt, ist wahrscheinlich das prägendste Zitat auch in diesen 25 Jahren, oder?
Ja, es war eine außergewöhnliche Sache, dass es Draghi damals geschafft hat, zunächst ohne irgendwas zu machen, sondern allein durch Worte die Märkte zu bewegen. Dass die EZB hat so viele Möglichkeiten, so viel Macht, dass es ausreicht, dass sie sagt, sie wird diese Macht einsetzen, dass dann tatsächlich die Märkte darauf reagieren auch. Und das versucht die Notenbank auch unter Frau Lagarde jetzt immer mal wieder ein bisschen einzusetzen, auch als es darum ging, mit den Bankenturbulenzen, dass man die wieder etwas beruhigen wollte. Da hat sie auch mal wieder so angedeutet, man werde machen, was nötig ist. Und auch da scheint es ein bisschen funktioniert zu haben, dass die Märkte gedacht haben, ja, wenn die Notenbank sich darum kümmert, dann wird das schon irgendwie funktionieren.
Für Deutschland hat ja Mario Draghi, finde ich, so eine besondere Bedeutung, ne? Weil einerseits muss man echt sagen, was du gerade schon erzählt hast, dieses Whatever it takes, dieses Beruhigen von Märkten und mit Worten, das musste er erstmal schaffen, qua Person und qua Amt ja auch, ne? In Deutschland hat er ja nicht so ein gutes Ansehen gehabt, weil es eben Whatever it takes, die Zinsen auch so lange abgeschafft praktisch waren oder einfach gar nicht existent waren. Das hat man in Deutschland ja sehr, sehr übel genommen. Da war ja so ein bisschen die Grundidee, Zinspolitik in der Eurozone ist eben nicht nur Deutschland, ne, sondern es geht eben auch um andere Länder. Hat man ja so von diesem bisschen zweigespaltenen oder zwiegespaltenen Verhältnis zu Mario Draghi bei dieser Feierstunde irgendwas gemerkt?
Frau Lagarde hat nochmal Zahlen vorgetragen, so Umfragen, wie die Bevölkerung zur EZB und zum Euro steht. Da war das so, dass das Vertrauen in den Euro in diesen Zeiten von Mario Draghi besonders niedrig war. Da gab es viele kritische Stimmen. Das hat sich etwas verbessert. Die Leute sind immer noch skeptisch gegenüber der EZB und gegenüber der EZB-Politik. Da gibt es immer noch viel Kritik. Aber die erstreckt sich nicht mehr so stark auf den Euro selbst.
Ist interessant, weil es ja auch eine wichtige Kernbotschaft von Christine Lagarde zu ihrem Amtsantritt war. Sie will auch ein bisschen transparenter sein. Ne? Sie will mehr kommunizieren. Sie will auch besser kommunizieren. Nicht nur mit den Leuten an den Märkten, sondern tatsächlich auch mit der breiten Öffentlichkeit. Ist wahrscheinlich noch zu früh zu sagen, ob das gelungen ist. Aber mehr sprechen und ein bisschen zugewandter ist sie ja durchaus. Ne? Das muss man schon sagen. Mario Draghi war schon sehr, sehr distanziert, hatte man manchmal so den Eindruck, oder?
Doch, sehr auffällig ist das zum Beispiel bei ihrem Verhältnis zu Frankfurt, dass sie viel mehr auf Veranstaltungen in Frankfurt ist, wo sie mit den Leuten auch diskutiert, wo auch kritische Fragen gestellt werden können, die sie dann so gut es geht beantwortet. Das gab es früher nicht so. Früher war das distanzierter. Da hatte man das Gefühl, die EZB ist noch mehr ein Fremdkörper in Frankfurt, der völlig abgeschirmt ist von der übrigen Stadt. Die Geldpolitik selbst so einfach zu erklären, ist ja gar nicht so einfach. Und da merkt Frau Lagarde sicher auch, dass sie da aufpassen muss, wenn man das zu flapsig macht, dann reagieren die Märkte sofort auf alle möglichen Äußerungen sehr stark. Deswegen ist sie doch da wieder etwas dazu übergegangen, vieles abzulesen und sehr vorsichtig zu formulieren. Das ist nicht so ganz einfach, das volkstümlich zu machen. Das hat sie, glaube ich, auch ein bisschen merken müssen seit Amtsantritt. Aber sie bemüht sich stärker um eine Interaktion zwischen Notenbank und Menschen.
Ist ja auch irgendwie beruhigend, finde ich, dass solche Leute dann schon auch eine Lernkurve haben. Ne? Ich meine, die war Finanzministerin und Politikerin und ist mit allen Wassern gewaschen, wird man so denken. Und dass sie dann da auch dazulernt und vielleicht auch mal Fehler macht, macht sie ja dann vielleicht auch zu einem gewissen Grad auch einfach menschlicher. Sie hat bei der Rede, ja, ist sie ja, die sie selber gehalten hat, ist sie ja auch darauf eingegangen, dass das wahrscheinlich noch nicht das Ende der Zinsstange sozusagen gewesen ist, dass da noch was kommen kann. Lass uns mal auf dieses Thema kommen. Glaubst du, die Zinsen werden weiter steigen und vor allem, also werden sie ja vermutlich, aber wie lange das noch so gehen könnte, wie viele Zinserhöhungen wir so in der nächsten Zukunft noch sehen werden?
Ja, die EZB hat sehr klar gemacht, das war es noch nicht auf jeden Fall. Da ist noch Boden gut zu machen. Die nächste Zinssitzung ist jetzt in 2 Wochen ungefähr. Da wird sie sicherlich nochmal einen Zinsschritt so um 0,25 Prozentpunkte gehen. Dann vermutlich im Juli nochmal in derselben Größenordnung auch noch einen. Ob es das dann schon war oder ob die Zinsen noch weiter steigen, das wird bislang immer noch sehr in der Schwebe gelassen. Aber diese beiden Runden müsste es eigentlich auf jeden Fall noch geben.
Ich finde ja immer ganz interessant, dass wir reden ja von einem Inflationsziel, was die EZB verfolgt, was ja im Prinzip ihr eigentliches Mandat ist, ne? Preisstabilität, das darf man ja immer nicht vergessen, dass diese 2% oder nahe bei 2% ist ja die konkrete Formulierung, ja schon echt noch weit entfernt ist, ne? Ist das eigentlich überhaupt noch realistisch? Ich kann mich erinnern an Diskussionen, die liegen jetzt schon so ein bisschen länger zurück, aber müsste man nicht vielleicht irgendwann auch mal dieses Ziel einfach auch mal neu anpassen? Was meinst du? Können wir diese 2% überhaupt noch erreichen in absehbarer Zukunft?
Die EZB hatte ja im Folgenden eine große Strategiediskussion, wo sie nochmal auch überlegt hat, wie will man das künftig ausrichten, hat das Ziel etwas konkreter formuliert. Auch in der Vergangenheit lag es ja doch eher unter 2% und jetzt inzwischen hat man konkret die 2% im Kopf. Ich denke, sie wird es schon irgendwie beibehalten müssen. Ich glaube nicht, dass man das machen kann, wenn die Inflation höher ist als das Ziel, dass man dann einfach das Ziel anpasst. Aber es wird schwierig werden. Der Bundesbankpräsident, wir hatten ihn gerade interviewt, sagte, das wird wohl noch bis Anfang 2025 dauern, bis wir da wieder sind bei den 2%. Das ist ja doch lange. So die meisten Menschen würden sich ja schon wünschen, dass das jetzt im Laufe dieses Jahres sich wieder beruhigt. Und ein bisschen zurückgehen wird die Inflation sicherlich. Diese ganzen Dinge um Beginn des Ukraine-Kriegs und die Energiekrise werden ja hoffentlich nicht nochmal kommen in dieser Art, sodass es eine gewisse Beruhigung gibt. Aber es gibt auch mal gegenläufige Tendenzen. Natürlich, wenn es jetzt hohe Lohnabschlüsse gibt, können die wieder den Unternehmen die Kosten erhöhen und damit auch wieder zu steigenden Preisen führen. Und auch bei den Lebensmitteln waren die Preise zuletzt etwas zurückgegangen, aber da kann es auch wieder gegenläufige Sachen geben. Zum Beispiel Orangenernte ist gerade knapp geworden. Da können auch irgendwann wieder die Preise für Orangensaft steigen. Also es gibt da immer verschiedene Faktoren, die sich überlagern und die es nicht so ganz einfach machen zu sagen, die Inflation wird jetzt kontinuierlich weiter zurückgehen, sondern es kann auch nochmal ein Auf und Ab sein. Zuletzt war sie ja gestiegen im Euroraum nochmal von 6,9 auf 7%. Also es ist nicht so eine eindeutige Entwicklung, sondern da wird es noch Bewegungen geben, aber tendenziell wird es in diesem Jahr wieder zurückgehen.
Aber das ist diese berühmte Preis-Lohn-Spirale, die du eben angesprochen hast, ne? Die ja auch so als Vokabel praktisch in der Gesellschaft umherwabert, dass man sich manchmal so ein bisschen fragt, ja, wo soll das noch hinführen? Klar, wir sehen ja auch die Streiks, die es eben gibt, berechtigterweise zum Teil eben auch nach höheren Löhnenabschlüssen. Aber klar, wenn man Unternehmen dann mehr zahlen müssen, dann müssen sie an anderer Stelle natürlich auch wieder die Preise erhöhen. Und das ist ja das, was so ein bisschen auch diese Gefahr ausmacht, was aber oft ja auch ein bisschen ein vorgeschobenes Argument vielleicht auch ist, ne? In Sachen von Gewerkschaften wollen wir gar nicht tiefer einsteigen, aber eine große Diskussion, die momentan geführt wird. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Wir kommen ja gleich noch auf das Gute der Zinsen, nämlich die Guthabenzinsen. Lass uns mal bei den Immobilien bleiben. Da guckst du ja auch gerade drauf. Man merkt ja durchaus, und das auch schon länger übrigens, wir haben schon drüber gesprochen, da war die Zinswende noch gar nicht so richtig da. Da merkte man schon, dass die Märkte das antizipieren und dass die Bauzinsen steigen werden. Wo stehen wir denn da gerade, was so Baukredite und so angeht? Wo sind wir momentan dabei?
Ja, so im Schnitt liegen die Bauzinsen für 10-jährige Darlehen so bei 3,8%. Das ist nicht die absolute Spitze, das schwankt auch immer ein bisschen mal. Wie du gesagt hast, das hatte schon angefangen, bevor die EZB überhaupt das erste Mal die Zinsen angehoben hat, dass die Bauzinsen sind da schon vorlaufend gestiegen. Aber dann gab es auch immer mal wieder Schwankungen. Wir waren auch schon mal bei 4% ungefähr und es ist jetzt wieder ein klein bisschen zurückgegangen. Also es gibt so Schwankungen da, aber tendenziell ist das Bauen natürlich durch diese Finanzierung viel teurer geworden und das merkt man daran, dass viele Leute im Moment das gar nicht machen oder erstmal abwarten.
Ja, und ich höre so, wir hören ja aus dem Immobiliensektor generell, dass es fast schon sowas wie so ein Käufer-Verkäufer-Streik gibt. Also auf beiden Seiten, ne? Diese Zurückhaltung wegen der Zinsen, sich möglicherweise in der Finanzierung gar nicht mehr leisten zu wollen oder vor allem auch nicht zu können. Und die Preise sinken teilweise auch in manchen Bereichen und manche warten ab mit dem Verkauf eines Hauses, weil sie irgendwie hoffen, na, das wird ja wohl auch wieder hochgehen. Das ist momentan ja auch so eine ganz interessante Gemengelage am Immobilienmarkt, den wir länger auch schon nicht mehr gesehen haben. Ist wahrscheinlich in so Hochzentren wie München, Hamburg oder Frankfurt nicht der Fall, aber wahrscheinlich so ein bisschen an der Peripherie, ne?
Ja, und auch wer eine gute Immobilie zu verkaufen hat und die nicht unbedingt jetzt verkaufen muss, der wartet vielleicht erstmal ein bisschen ab, wie sich weiterentwickelt die. Immobilienpreise sind ja gerade so Ende vorigen Jahres etwas runtergegangen im Schnitt. Aber das muss natürlich nicht so bleiben. Wenn die Wirtschaft irgendwie sich wieder ein bisschen erfreulicher entwickelt, kann das alles sicher auch wieder umkehren irgendwann. Mhm.
Nochmal so eine ganz praktische Frage. Wir haben es ja eben schon gesagt, die Bauzinsen haben schon reagiert, da gab es die Zinswende gar nicht. Kann man eigentlich irgendwie so Pi mal Daumen sagen, wie lange das dauert von einer Entscheidung der EZB, wenn die Zinsen hochgehen, wie lange das dann dauert, bis es bei den Bauzinsen ankommt oder wie viel Vorlauf es am Ende hat, wenn man schon weiß, so wie du eben die Prognose abgegeben hast, um wie viel die EZB die Zinsen erhöhen wird, kann man das irgendwie sagen oder ist das oder wovon ist es überhaupt abhängig, wie die Bauzinsen sich dann letztendlich entwickeln?
Bei den Bauzinsen ist es so, dass die vor allem von den langfristigen Kapitalmarktzinsen in Deutschland abhängig sind. Und auf die wirken immer ganz viele Faktoren ein. Da ist die EZB nur ein Faktor. Und die Erwartung, wie die EZB sich in Zukunft verhalten wird, spielt eine Rolle. Aber daneben auch allgemein, wie die Wirtschaft gerade so läuft oder auch sogar internationale Entwicklungen. Auch wenn in Amerika die Zinsen steigen, dann steigen hier die langfristigen Kapitalmarktzinsen auch immer ein bisschen mit. Also da gibt es viele Faktoren, die darauf einwirken. Deswegen ist das nicht so ganz leicht prognostizierbar. Das Immobilienportal Interhyp zum Beispiel hat so eine Prognose abgegeben, dass im Laufe dieses Jahres die Bauzinsen so zwischen 3% und 4% schwanken werden. Das heißt also, die werden nicht mehr im gleichen Maße mit den Zinserhöhungen der EZB weiter ansteigen.
Wir haben da in diesem Podcast ja schon häufiger darauf hingewiesen, aber ich mache es auch gerne jetzt nochmal. Das kommt uns jetzt so viel vor, ne, mit diesen 3% bis 4%, weil natürlich alle Leute den Zinsen hinterher trauern, die es vielleicht vor 1, 2 oder 3 Jahren gab, als es so knapp über der Grasnarbe irgendwie war. Aber es ist noch gar nicht so lange her. 10, 15 Jahre, da waren die Zinsen bei 8, 9%, ne? Also insofern ist natürlich alles im Leben immer relativ, aber diese 3 bis 4% sind eigentlich, ja, mal so in der Historie überschlagen, eigentlich echt ein ganz guter Deal, ne?
Ja, man wundert sich, dass so kleine Zinssätze dann doch irgendwie schon zu sowas wie einem Käuferstreik oder Verkäuferstreik führen können. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind, zumindest in den Ballungsräumen. Das spielt sicher auch eine wichtige Rolle dabei, dass auch die Bundesbank gewarnt hat, sie seien zum Teil etwas übertrieben gestiegen und könnten jetzt fallen. Da sind alle natürlich auch etwas vorsichtig zu gucken, wie geht denn das jetzt weiter? Da muss es nicht die absolute Höhe der Zinsen sein, sondern auch diese etwas schwierige Gemengelage.
Das Gegengeschäft zu den Krediten, kommen wir mal sozusagen zu dem Erfreulichen, also zumindest für dem Erfreulichen der Verbraucher, sind ja Zinsen, die wir jetzt tatsächlich wieder haben. Also Geld, was wir bekommen, wenn wir es der Bank leihen, für gut haben. Was ist da momentan so am Markt drin? Das ist ja ein sehr zersplitterter Markt, es gibt ganz verschiedene Dinge, aber was kann man momentan so bekommen?
Ja, so im Durchschnitt bei Tagesgeld gibt es so 1,7% im Moment. Aber dann gibt es das etwas verrückte Phänomen, dass die Banken für ihre großen Bestände an Einlagen nicht so gerne mehr Zinsen zahlen wollen, aber gerne wieder neue Einlagen gewinnen wollen. Deswegen gibt es relativ hohe Zinsen für Neukunden oder jetzt neuerdings auch für Bestandskunden von Banken, die neue Einlagen tätigen. Die kriegen dann auch einen höheren Zinssatz dafür. Das wird also differenziert. So für Neukunden bekommt man schon mehr als 3% mittlerweile. Gibt es so eine schwedische Bank, TF Bank, die hat 3,5%. Oder auch so eine Volksbank, Raiffeisenbank Hochtaunus, die kommt auf 3,2%. Das gibt es dann jeweils für die Neukunden. Und für die Bestandskunden sind es wesentlich weniger, so im Bereich zwischen 1-2%.
Guck mal ja total in die Röhre, oder? Lohnt sich da der schnelle Wechsel?
Man muss immer ein bisschen ausrechnen, wie viel das dann ausmacht und wie viel Arbeit man dafür reinstecken will, um ein paar Prozentpunkte mehr zu bekommen. Also große Risiken würde ich nicht eingehen. Ich würde jetzt nicht für ein paar Zehntel Prozentpunkt mehr mein Geld zu irgendeiner Bank ins Ausland bringen, wo man nicht genau weiß, was passiert, wenn die mal insolvent werden sollte. Sondern ich würde mich da auf zuverlässige Adressen konzentrieren. Aber dann lohnt es sich durchaus zu wechseln. Wenn man immer nur bei seiner Sparkasse bleibt, schneidet man mit sehr schlecht ab, weil die Sparkassen für Bestandskunden sehr wenig Zinsen zahlen.
Man könnte es ja auch mal mit einer Drohung probieren, wie das manchmal so bei Fußballabos oder so ist, oder? Wenn man da so den Anbieter wechseln will, da gibt es ja da manchmal auch bessere Konditionen oder den Handyvertrag. Das weiß ich gar nicht, ob es bei Banken sowas vielleicht auch gibt, zu sagen, ich gehe vielleicht zur anderen Bank und dann rücken sie noch mehr raus. Das weiß ich gar nicht. Kennst du solche Fälle? Lohnt sich das, mit Wechsel zu drohen? Sind die da so flexibel? Wahrscheinlich nicht, oder?
Na, dass sie sich dann irgendwas ausdenken, wie sie das lösen wollen, schon. Die würden dann schon nochmal ein Produkt anbieten, wo es ein bisschen mehr gibt, was vielleicht kombiniert ist von Sparprodukt und ETF-Produkt oder sowas in der Art. Also da ein bisschen zu verhandeln, lohnt sich, glaube ich, schon.
Du hast ja neulich sogar geschrieben, das fand ich interessant, einen großen Artikel, dass es ja sogar Banken gibt, die echt noch Minizinsen zahlen, also die sehr weit von diesen Zinssätzen entfernt sind, die du jetzt beschrieben hast. Da fragt man sich ja so ein bisschen, warum machen sie denn sowas? Also ist ja gar kein guter Stil, oder, von so einer Bank. Wie kann ich mir denn als Bank gerade erlauben, einfach zu sagen, nee, diese Zinserhöhungen, die machen wir einfach mal nicht mit. Das ist doch voll unfair.
Die spekulieren auf die Trägheit der Kunden. Das Vergleichsportal Verifox hat so eine Erhebung gemacht, dass 230 Banken in Deutschland immer noch praktisch 0% Zinsen zahlen auf Tagesgeld. Das ist ja schon krass. Aber es hängt damit zusammen, dass viele Banken damit rechnen, dass die Leute nicht weggehen, auch wenn es keine Zinsen gibt. Und das ist natürlich für sie billiger, als jetzt höhere Zinsen auf große Bestände zu zahlen.
Na, die Trägheit, die wollen wir tatsächlich aber bekämpfen, ne? Also ich finde, das müsste man den Banken tatsächlich deutlich machen, dass das keine gute Idee ist und dass es dann schon darum geht, irgendwie den Kunden auch die Zinsen weiterzugeben. Das fände ich, also wenn wir diesen Aufruf hier starten, das wäre ja lustig, wollen nicht zur Revolution aufrufen, aber ich glaube, das lohnt sich dann schon, da vielleicht mal zu gucken, was sich woanders lohnt. Mich würde nochmal interessieren, das Thema Dispozinsen. Ich meine, ändert sich da eigentlich auch was in irgendeiner Art und Weise? Wird das jetzt weniger vielleicht, also weniger hoch, oder ist der so zementiert? Das wirkt ja immer so, als sei das wirklich sehr teuer, in den Dispo zu fallen.
Ja, die waren ja immer schon sehr, sehr hoch, aber sind noch weiter gestiegen mit der Zinswende. Jetzt, was ich so gesehen habe, gab es im vorigen Jahr zum Teil 9% im Schnitt so, und inzwischen sind es 11% Dispozinsen im Durchschnitt. Die Banken rechtfertigen das ja immer damit, dass da keine Bonitätsprüfung stattfindet und dass sie eigentlich nur für vorübergehende Sachen gedacht seien und nicht als dauerhafte Finanzierung. Aber trotzdem finde ich es auch eigentlich unglaublich, dass man da, wo man Zinsen zahlen muss, dass sie dort deutlich gestiegen sind, während sie zum Teil da, wo man Zinsen bekommt, praktisch noch bei Null liegen. Zumal die Banken selbst, auch wenn sie Geld bei der EZB parken, ja jetzt für ihre Beträge auch ganz ordentliche Zinsen bekommen, finde ich es nicht okay, wenn da jemand Sparer noch mit 0% oder 0,05% abspeist. Das machen viele Volksbanken immer noch.
Vielleicht ganz zum Schluss nochmal der Blick über den großen Teich. Die Fed ist ja, also die amerikanische Notenbank ist ja vermutlich auch noch nicht ganz am Ende ihrer Zinserhöhungspolitik. Die haben sehr viel früher als die EZB angefangen. Ist der Druck eigentlich auf die EZB besonders groß, wenn die Amerikaner da weiter vorpreschen? Oder ja, arbeitet die EZB sozusagen solitär für sich?
Die EZB betont immer, dass sie unabhängig von der Fed entscheidet, dass sie kein Fed-Folger sozusagen sei, sondern dass sie sich nur an ihrem Ziel ausrichte. Aber natürlich gibt es da Interdependenzen zwischen beiden. Ganz deutlich ist es beim Wechselkurs, wenn es so ist, dass in Amerika die Zinsen weniger stark steigen sollten und in Europa weiter, dann würde das den Dollar schwächen, den Euro teurer machen. Zum Beispiel für Unternehmen, die dann im Ausland verkaufen wollen aus dem Euroraum, ist das schlecht. Für Leute, die nach Amerika in Urlaub fahren wollen, ist das sehr gut. Also diesen Zusammenhang über den Wechselkurs gibt's, aber auch unmittelbar. Wenn in Amerika die langfristigen Kapitalmarktzinsen steigen, zumindest, hat das meistens auch Auswirkungen auf die Kapitalmarktzinsen hier. Die steigen dann nicht im gleichen Maße, aber so ein Schluck drauf gibt es dann immer auch durch den transatlantischen Faktor.
Wir stellen auch hier wieder fest, alles hängt mit allem zusammen. Christian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast im Podcast warst.
Prima, ich bedanke mich. Tschüss.
Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Christian mit?
Ja, also ich habe gelernt, Trägheit wird auch bei Banken nicht belohnt. Es ist kein guter Ratschlag, bei jeder Mini-Bewegung jetzt gleich mal die Bank zu wechseln. Aber alles hinnehmen sollte man eben auch nicht, wenn man da irgendwie auf lange Sicht nur 0,3% für sein Tagesgeld bekommt. Da gibt es dann doch bessere Alternativen.
Ich fand ganz interessant, was der Christian von dieser Feierstunde erzählt hat in der vergangenen Woche. Man hätte sich ja total gut vorstellen können, da kommt halt das Who is Who der europäischen Hochfinanz, ne? Also Christine Lagarde hat er ja erzählt, klar, die musste natürlich als Hausherrin da sein. Der deutsche Bundeskanzler Mario Draghi, ja, da hätte man mal hoch die Tassen machen können, 25 Jahre EZB, Jean-Claude Trichet war da. Und ich finde es so spannend, dass offensichtlich diese Stimmung dieser hohen Inflation, dieses Dilemma, in dem sich die EZB auch befindet, herannahende Rezession, was machen wir jetzt damit, das Inflationsziel so weit entfernt, die Zinsen immer weiter hoch, dass das sogar in so eine Feierstunde einsickert, das fand ich wirklich erstaunlich von der Beobachtung her.
Absolut, und der Termin war ja vielleicht auch gar nicht so nötig, man hätte ja durchaus noch andere Euro-Termine feiern können.
Total, ne? Diese ja. 25 Jahre, wenn ich habe ja. auch mal so überlegt, ich meine, die Geburtstage, die man selber so feiert, also den 25. habe ich jedenfalls nicht groß gefeiert, den 18. kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ans Ende nicht mehr, aber dann so an den Anfang. Bald steht ja auch noch wieder ein anderer Runde dran, reden wir nicht drüber, aber jedenfalls der 25., der war es nicht. Spannend. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, du bist heute dran. Es muss sein. Du musst den Anlass liefern. Es geht nicht anders. Was ist das Ding der Woche?
Ja, ich habe nochmal was mitgebracht, was wir schon mal vor ein paar Wochen hatten. Aber ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, weil es absolut grandios ist. Kollegen vom Spiegel haben geschrieben, eigentlich die beste Serie unserer Zeit. Ich rede hier von Succession. Das können unsere Hörerinnen und Hörer schauen auf Wow oder Sky. Sind jetzt vielleicht nicht die Sender, die man sofort zu Hause hat, aber es lohnt sich wirklich. Ich sag noch mal ganz kurz, ich verrate hier wirklich gar nichts. Ich sag nur das Setting einmal. Ich würde auch jedem übrigens, der Lust hat, das noch zu sehen, empfehlen, nicht zu viel dazu zu lesen, weil das könnte enttäuschen, wenn da durchaus der ein oder andere Spoiler gegeben wird, da es ist wichtig, dass man nicht weiß, wie die ganze Sache ausgeht. Aber hier also nochmal ganz kurz, worum geht's? Medienmogul Logan Roy, eine fiktive Person, überlegt sich, sich aus dem stressigen Tagesgeschäft zurückzuziehen und er hat eben ein riesiges Medienimperium geschaffen und sieht aber keines seiner drei Kinder wirklich in der Lage, naja, er hat eigentlich vier Kinder, aber drei bewerben sich vor allen Dingen um die Nachfolge, ihm nachzufolgen. Und er bevorzugt mal den einen, mal den anderen, spielt die alle gegeneinander aus. Dann ist das aber auch noch ein börsennotierter Konzern, also für unsere Hörer auch interessant, in denen ständig irgendwelche zwielichtigen Investoren eigene Interessen durchsetzen wollen. Es ist ein sehr zynisches Machtspiel, gleichzeitig urkomisch, witzig und doch auch gar nicht so fern von der Realität, obwohl es um Superreiche geht. Also ich kann das nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen. Hat sogar ein eigenes Genre jetzt begründet. Man nennt das jetzt tatsächlich Dramedy. Das ist eine Mischung aus Comedy und Drama. Und es wird wirklich immer besser. Wer die ersten drei, vier Folgen sagt, naja, weiß ich nicht, ob sich der Zeiteinsatz dafür lohnt. Ich kann hier nur sagen, und wie gesagt, ich bin völlig unabhängig, einfach nur Zuschauer, das lohnt sich sehr.
Also durchhalten ist gefragt. Ich war ja das letzte Mal schon ein bisschen angefixt, als du das erste Mal drüber gesprochen hast. Ich musste jetzt aber erst Benjamin von Stuttgart-Barre noch wach lesen. Das habe ich jetzt aber fertig seit dem Wochenende. Jetzt Succession. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe, da gibt es auch immer wieder interessante Posts. Tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/deinleben.